Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und wir stellen natürlich Autoren, Verlage oder Themen vor, die mit Magdeburg zu tun haben. Und ich darf heute den Wolf Stein vorstellen als Autor aus Magdeburg. Jahrgang 77, schon in der weiten Welt unterwegs gewesen und hat darüber viel geschrieben. Aber so ein bisschen merkt man an dem Buch, was er heute vorstellt, der Fährmann, auch doch die Heimatverbundenheit. Und ich freue mich, dass man auch das vor allen Dingen in Relation setzt. Natürlich die weiten Länder, Kanada, Australien und so weiter, auch mal mit der Heimat in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Ja, ich freue mich. Sie sehen hier die Bücher, die Sie auch bei uns am Stand einsehen können. Das ist der Stand G501, also Gustav 501, wenn Sie hier einfach durch die rübergehen in die Halle 5. Dort können Sie auch das Buch einsehen. Wir haben Kurzvorstellungen, wir haben Flyer darüber und der Autor wird auch nachher noch zur Verfügung stehen, falls Sie Fragen haben oder Sie das Buch weiter interessiert, so dass wir uns freuen, wenn wir Sie dort auch begrüßen dürfen. Ja, deswegen machen wir keine lange Vorrede. Ich muss mich, weil ich gleich noch eine andere Moderation habe, zwischendurch ausklinken. Das ist nicht böse gemeint, aber ich denke, Wolf, du hast gezeigt in Kanada und Australien, dass du auch alleine den Weg zurückfindest. Jawohl. Zu unserem Stand, sodass ich da keine Bedenken habe.
Ah, du kannst ruhig sagen, dass es böse gemeint ist, nehme ich dir nicht krumm.
Okay, also. Der böse Wolf.
Alles fängt klar. An. Danke, Herbert. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl nebenan gleich Dennis Scheck jetzt im ARD-Forum ist. Aber das ist ja nur ein Kritiker, ne? Ja, ich stelle mich auch noch mal vor. Ich bin Wolf Stein, Magdeburger Autor und Weltenbummler. Ich war lange Zeit in Kanada, Australien, Alaska. Aber in den letzten Jahren zieht es mich immer mehr in deutsche Gefilde, und zwar nach Mecklenburg-Vorpommern. Wer war denn schon mal da von Ihnen? Oh, das freut mich. Und wer war schon mal an dem See namens Schmaler Luzin? Ah, darum geht's nämlich in dem Buch. Dort gibt es es ist ein sehr, sehr schöner See, der seinesgleichen sucht, glaube ich, in der deutschen Naturlandschaft. Ist 7 Kilometer lang, sieht er aus durch seine bewaldeten Steilhänge wie ein wilder Fluss in Kanada. Und in Kanada und Australien wollte ich immer Ranger im Nationalpark werden, also Nationalparkhüter. Das hat dort nicht geklappt. Dann wollte ich das in Deutschland versuchen. Aber das ist alles ein Riesenbeamtenapparat und ich habe kein Biologiestudium oder irgendwas Naturwissenschaftliches. Deswegen fiel das für mich auch flach. Dann war ich Praktikant für die Umwelt im Müritz-Nationalpark. Und dadurch bin ich an den Schmalen-Luzin gelangt und habe den Fährmann einfach, also in der Mitte um den See ist nicht viel drumherum, nur Wald, ne, ein kleines Künstlerdorf und noch ein Restaurant und ein Hotel. Und in der Mitte führt eine handbetriebene Fähre von Ufer zu Ufer, 150 Meter. Das ist ein sehr idyllischer Ort und dort war ich mit meiner Freundin und habe den Fährmann dann einfach nach der Fährfahrt angehauen. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, frage ich ihn. Und dann habe ich es getan und habe gesagt, brauchen Sie noch jemanden für die nächste Saison? Und da meinte der, ja, nicht jeder kann Fährmann am Schmalen Luzin werden. Und dann bin ich erstmal losgewandert und habe ihm dann noch 2 Wochen später eine E-Mail geschrieben, dass das ernst gemeint war. Ja, und das Buch ist jetzt draus entstanden. Ich war dann 2013, 2014, während der Sommermonate, Fährmann am Schmalen Luzin. Das Buch ist der zweite Teil des Buches Der Praktikant, also Der Praktikant und Der Fährmann. Und auf Ihren Plätzen und auf den Tischen liegt ja überall ein schönes Lesezeichen, das Sie sich gern mitnehmen können. Und gleich die Frage, was muss um so ein Lesezeichen drumherum? Ein Buch höre ich hier vorne. Und welches? Richtig, ich sehe, wir haben uns verstanden. Ja, dann will ich auch nicht länger um den heißen Brei drumherum reden, die Hauptfigur im Buch heißt Jan Becker. Der Herbst erwachte und mit ihm das Monster, pünktlich um 8. Wie konnten sie es freilassen? Wie konnten sie nur? Tief und fest schlief es in einer finsteren Ecke, eingeschlossen, weggesperrt. Ruhe und Glückseligkeit herrschten. Doch nun treibt es sein Unwesen. Wie konnten sie nur? Barbaren. Die fruchtbare Jahreszeit liegt in den letzten Zügen, atmet tief ein, bäumt sich auf, haucht ein leises Lebewohl. Erste Blätter fallen. Am Morgen ist es kühl, am Mittag warm. Meinen russischen Wildtomaten auf der Terrasse fällt das Reifen schwerer und schwerer. Schaffen sie es? Schmecken die tiefgelben Früchte vollmundig süß. Den Abend durchzieht eine feuchte Kälte. Das Jahr wendet sich der Dunkelheit zu. Und pünktlich um 8 wird es geweckt. Bald jeden Tag. Sein stinkender Atem nimmt mir die Luft. Sein lautes Gebrüll schmerzt in den Ohren. Diese Ausgeburt der Hölle. Ich hasse sie. Das Ungetüm nagt an meinen Nerven. Es zerreißt sie gar. Von Montag bis Freitag zerreißt es meine Nerven. Die Zeit, in der es wütet, ist grausam, lebensfeindlich. Nur an den Wochenenden bin ich vor ihm sicher. Dann schließen sie es ein. Dann muss es sich ausruhen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, verzeichnet in der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Doch lassen sie es frei, sorgt das Biest in meiner Nachbarschaft für Angst und Schrecken. Es ist ein Laubbläser. Die wohl dümmste Erfindung aller Erfindungen, der rektale Auswurf menschlicher Experimentierfreudigkeit. Ich sehe, viele von Ihnen sehen das genauso. Wo sind Sie geblieben? Die Zeiten, als Laub noch Laub sein durfte, als die bunten Blätter Käfern und Krabbeltieren Unterschlupf boten, als es Haken und Besen gab, als sich Mensch und Baum respektierten. Sie wurden zu Grabe getragen. Beerdigt. Beerdigt von der Friedhofsverwaltung Burgstadt. Die ist der Meinung, dass ein Laubbläser die Produktivität erhöht, die Produktivität ihres Friedhofswartes. Im Frühjahr hatte der noch Kollegen, meist Hilfskräfte, ein Eurojobber und Jugendliche, die gemeinnützige Arbeit verrichten mussten. Seit ich wieder zu Hause bin, sehe ich ihn nur allein. Niemand, der ihm zur Seite steht. Einst sind sie zu dritt oder zu viert mit Schubkarren, Schippen und anderen Gerätschaften ausgezogen und haben, während die Morgensonne erste Strahlen durch das Geäst auf die Gräber warf, fleißig gehakt und gepflegt. Damit ist es vorbei. Ferne Erinnerung. Nun ziehen nur noch zwei über den Gottesacker. Der Friedhofswart und seine Krawalltüte. Ich genieße es, in der Stadt direkt an einem Friedhof zu wohnen. Nicht eines morbiden Fetischs wegen. Ich genieße es wegen der Ruhe, wegen der freien Aussicht, die nicht verbaut werden kann. Die neue Wohnung am Südfriedhof ist klein, aber reizend gemütlich. Holzbalken liegen frei unterm Dach. Eine bodentiefe Glasfront erhält zwei Zimmer und die halboffene Küche. Das Bad ist geräumig, aber fensterlos. Hauptargument für den Umzug war die von beiden Räumen zugängliche Dachterrasse und der damit verbundene Ruf nach ein bisschen mehr Freiheit. Von hier aus blicke ich auf Linden, Birken, prächtige Kastanienbäume, auf Tannen, Büsche, Hecken, auf Spaziergänger, Amseln, Buntspechte, auf geschmückte Gräber und auf frisch gefallenes Laub. Das nun fast jeden Morgen ab 8 mit dem Laubbläser von einem Grabstein zum anderen geblasen wird. Das Modell Nervensäge leistet ganze Arbeit. Der als Plastikrucksack getarnte Verbrennungsmotor bläst gigantische Blattmengen mit Leichtigkeit dahin. Samt Hundekacke und Staub. Alles fliegt und flattert durch die Gegend, landet, fliegt wieder hoch, landet wieder. Mit Hörschutz bewaffnet kämpft sich der Friedhofswart voran. Vorne schwingt er den Rüssel, hinten entweichen die Abgase. Und Lärm, gigantischer Lärm. Ein kleiner Benziner auf dem Rücken eines Mannes kann einen unglaublichen Geräuschpegel erzeugen. Höchst nervenbelastend ist das unstete Dröhnen. Wenn es wenigstens ein gleichbleibender Ton wäre. Der Bläser geht an, bläst 3 Sekunden, mein Trommelfell schreit auf, der Motor geht aus. 1 Sekunde ist es ruhig. Sofort spüre ich die Erleichterung im Inneren meines Ohres. Der Bläser geht wieder an, bläst 2 Sekunden, dann geht er wieder aus. An, aus, an, aus. Die Schallwellen fliegen zwischen den Häuserwänden hin und her, schaukeln sich auf. Ich halte es nicht aus, bekomme Aggressionen. Die Ideenschmiede in meinem Hirn ist am Überlegen, wie ich den Friedhofswart samt seines schrecklichen Apparates am unauffälligsten unter die Erde bringe. Bald jeden Tag ab 8. Bald jeden Tag. Ja, und wenn denn der Friedhofswart fertig ist mit seiner Arbeit, mit seiner Laubbläserarbeit, kommt zugleich der Hausmeister. Und der hat auch etwas geschenkt bekommen von der Hausverwaltung, denn die möchte auch Kosten sparen. Und zwar was? Was hat er geschenkt bekommen? Einen Laubbläser. Also geht es nach dem Friedhofswart gleich so weiter. Ich schaue nach unten, schüttle den Kopf, gehe rein, schließe das Fenster, schließe meine Augen und denke, irgendwann werde ich euch zeigen, was eine Harke ist. Dumpf und leise drückt das Dröhnen vom Hof durch die Scheiben. Ich sehne mich zurück an meinen See, zurück an den Juwelin, so wie der schmale Luzin im Buch heißt. In Gedanken drehe ich das Rad der Fähre. Lisa sitzt vor mir in einem Sommerkleid. Nächste Saison werde ich wieder beim Fährmann anheuern, ganz bestimmt, im nächsten Jahr wieder. Der Juwelin hat mich gefangen genommen, wie den Fährmann auch, mit seiner wilden Schönheit. Ich hänge ihr fest am Seil der Fähre, sagt der Fährmann und blickt melancholisch über das Wasser. Der Juwelin leuchtet pastellblau im Spiegel des wolkenlosen Himmels. Es ist Juni, früh in der Saison. Nur wenige Urlauber lassen sich übersetzen. Wir lassen unsere Beine vom Bootssteg baumeln. Mein Blick streift entlang der Ufer. Schwarzerlen und Rotbuchen besiedeln die steilen Hänge. Hin und wieder eine Eiche, Birken. Weiter südlich drängen sich Fichten eng aneinander. Metertief gewährt der See Einblick ins Innerste des Sees. Verlesen, passiert, ne? Ein Satz zu früh. Eng aneinander. Das Wasser ist klar, glasklar. Metertief gewährt es Einblick ins Innerste des Sees. Barsche und Rotfedern schwärmen unter uns entlang. Unter den Ruderbooten stehen die größten Fische. Solche Dinger. Der Fährmann hebt seine Arme, streckt die Zeigefinger und hält die Hände etwa 30 Zentimeter weit auseinander. Und? Denkst du, dass du es hier 3 Monate aushältst? Ganz bestimmt. Seefahrt ist kein Zuckerschlecken. Ruderboote ausschöpfen, Kajaks putzen, sich mit Touristen rumärgern. Hier ist es nicht immer so idyllisch. Ab Juli ist hier richtig was los. Da kommen sie alle auf einmal. Dann steht die Fähre kaum mehr still. Und wenn es mal ein paar Tage am Stück regnet, kann es ganz schön trist und langweilig werden. Dann muss ich aufpassen, dass sich hier nicht alle gegenseitig auf den Sack gehen. Aber ich habe dir ja gesagt, nicht jeder kann Fährmann am Juwelin werden. Das hast du, Fährmann, das hast du. Am Anfang hilfst du erstmal beim Bootsverleih mit. Wenn du das drauf hast, darfst du auch das Rad der Fähre drehen. Beim Übersetzen aber immer gut gelaunt sein und den Leuten Geschichten erzählen. Das mögen sie. Vom anderen Ufer aus ertönt ein lautes Fährmann, hol über! Oh, da wollen welche rüber. Wir stehen auf. Geht gleich los, ich hol euch gleich. Der Ruf des Fährmanns kehrt als Widerhall zurück vom Hollerkamm. Die handbetriebene Seilfähre zieht sich 150 Meter bis rüber. Zu jeder halben und vollen Stunde legt sie ab. Es sei denn, es sind keine Passagiere zu sehen. Die können von drüben entweder rufen oder sie klappen einen roten Pfeil nach unten. Das ist das Zeichen zum Überholen. Ein unbefestigter Waldweg schlängelt sich hinunter zu diesem Pfeil. Genau gegenüber führt eine steile Treppe aus Naturstein zum Fährhaus. 105 Stufen. Schon beim Abstieg überkommt viele Menschen das Gefühl, an einen besonderen Ort abzutauchen. Der Juwelin nimmt eines jeden Seele ein. Über 7 Kilometer streckt er sich. Seine Ufer liegen nicht weit auseinander. Das Fährhaus wacht einsam mittendrin. Es ist mit rotbraunen Holzleisten umzogen und weiße Schiebefenster reihen sich rundum. Ein kurzer Anleger führt zur Fähre, ein breiter Steg seeseitig am Haus entlang zum Bootsverleih. Auf dem Steg stehen Tische und Stühle aus Holz. Geländer schützen vor einem ungewollten Sturz in die Fluten. Im vorderen Teil wartet ein Imbisscafé auf hungrige und durstige Gäste. Hier hat Haki das Sagen. Haki ist ein liebenswerter Vogel, eigenartig und einzigartig. Er ist vollschlank, trägt eine Brille, hat Sommersprossen im Gesicht und kurzes, rotblondes Haar. Ich bin einer, wat? Sagt Haki immer und grinst dabei schelmisch. Fragen ihn Gäste nach dem WC, antwortet er, das ist nur ein C. Ein WC gibt es hier nicht, nur ein C. Das Dixi-Klo steht versteckt. Pflanzenumrankt tarnt es sich rechts am Fuße der Steintreppe. Jeden Mittwoch kommt der Klofahrer und pumpt die Schiete ab. Sonst darf kaum jemand hier herunterfahren, nur der Fährmann und sein Trupp. Der Juwelin liegt in einem Naturschutzgebiet. Autos parken oben auf dem Parkplatz, Wanderer nehmen die Treppe und Radfahrer den Schotterweg, die einzige Zufahrt zur Fähre. Man kann den See einmal komplett umlaufen oder mit dem Rad umfahren. Oder man nimmt die Abkürzung durch die Mitte, die Fähre. Entlang eines Stahlseils zieht sie sich von Ufer zu Ufer und transportiert Menschen, Hunde, Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck. Ja, und jetzt haben Sie schon den Fährmann etwas kennengelernt und auch Haki. Zum Fährmanns Trupp gehören noch Gecko, den seine Mutter Georg Konrad ruft, und der Fährmannssohn Felix. Aber die Vorstellung erspare ich mir heute, denn wir haben ja nicht so viel Zeit. Mensch, also das rast ja hin und her. Es wird noch ganz kurz romantisch, denn Natur hat ja immer viel mit Romantik zu tun, kann auch kitschig sein oder gefährlich, lebensgefährlich sogar, atemberaubend. Und das, was ich jetzt lese, ist aber eher romantisch. Ich fahre mit dem Ruderboot raus auf den See. Das Licht des Fährhauses spiegelt sich im schwarzen Wasser. Mein Schlafsack liegt vor mir. Nur noch ein Stück, dann ziehe ich die Ruder ein und werfe den Anker. Hier bleibe ich. Hier ist es gut. Genau in der Mitte. Keine Wolke, nichts verdeckt die Sicht. Die Silhouette der Steilufer zeichnet sich vor dem tiefblauen Sternenhimmel ab. Ich sitze bequem, öffne ein Bier. Die Milchstraße ist zum Greifen nah. Satelliten fliegen an mir vorbei, wie an einer Schnur gezogen. Ich hoffe auf Sternschnuppen, lege mich ins Boot, warte, werde nicht enttäuscht. Es sind die Tränen des Laurentius, pünktlich wie in jedem Jahr. Auf die ist Verlass. Mit dem Fernglas suche ich das Firmament ab. Sonnen über Sonnen, Galaxien über Galaxien. Schwer in Worte zu fassen, dieses Universum. Es fordert meine Vorstellungskraft heraus, überfordert sie. Ein ewiges Mysterium. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Darauf zum Wohl. Gute Nacht, Juwelin. Gute Nacht, Waldkauz. Bis morgen früh. Der Morgen graut. Nebel steigt aus dem See. Die Sonne wandert ins Boot. Ein Geräusch holt mich aus dem Schlaf. Kein lautes. Es hat eher einen heimlichen, vorsichtigen, Schabernack treibenden Charakter. Ich strecke meinen Kopf, öffne halb die Augen und sehe das Antlitz Jesu Christi im grellen Gegenlicht. Das gibt es doch nicht. Gecko. Der alte Schweinepriester hat sich in Schleichfahrt an mich rantreiben lassen und versucht gerade, meine Ruder zu klauen. Ich halte die Hand ins Wasser und verpasse ihm eine Dusche. Mist, bist aufgewacht. Naja, hätte klappen können. Dann hättest du einen schönen Rückweg gehabt. Musst du nicht los? So unverhofft, wie Gecko gekommen ist, verschwindet er auch wieder. Ich regele mich, pelle mich aus dem Schlafsack hervor. Meine Klamotten fallen zu Boden. Ein Sprung ins Wasser, herrlich. Eine Bahn hin, eine Bahn zurück, wieder ins Boot und ab zum Fährhaus. Frühstück machen. Das allmorgendliche Bad im Juwelin ist mir zu einem Ritual geworden. Ich stehe auf, binde mir mein Handtuch um die Hüfte, gehe raus, an den Ruderbooten vorbei, über den Bootssteg. Das Handtuch hänge ich an einen Holzpfahl. Ich klettere die Badeleiter hinunter und schwimme. Der Morgen beginnt immer gleich und doch immer anders. Mit wechselnder Stimmung begrüßt mich der Juwelin. Er ändert seine Farbe, ändert seine Temperatur, wie die Umgebung es auch tut. Die Sonne scheint, es regnet, Blätter rauschen im Wind, es ist still. Das Wasser liegt wie ein Spiegel oder wirft sanfte Wellen. Der Himmel ist wolkenlos oder bedeckt. Ein ständiger Wandel. Das Gefühl, aufzustehen und hier zu sein, erdet mich. Kein Zivilisationslärm dringt in den Morgenstunden bis hierhin vor. Die Natur entscheidet, was ich höre, sehe, empfinde. Samtweich umhüllt der Juwelin meinen Körper. Die Qualität des Wassers sucht ihresgleichen. Der Fährmann dreht meist schon vor mir kraulend seine Standardrunde im See. Rechts vom Bootssteg liegt sein Revier. Gecko badet als Zweiter. Er springt kurz rein und gleich wieder raus. Ich fröne meinem sportlichen Ehrgeiz und schwimme bis zum anderen Ufer, dort 30 Meter entlang der überhängenden Schwarzerlen und wieder Richtung See, wieder Richtung Steg. Zu uns gesellt sich morgen für morgen der Ober des herrschaftlichen Hotels vom Hollerkamm. Er ist ein Verfechter des Rückenschwimmens. Vom gegenüberliegenden Anleger aus startend zelebriert er seinen Schwimmstil mit Gemach. So planscht er Bauch oben von Ufer zu Ufer. Und Zeit für eine Geschichte haben wir noch. Der Fährmannsanwärter Jan Becker hat genug Boote, genügend Boote raus und reingetragen, hat auch schon mal die ein oder andere Fährfahrt mitgemacht und dem Fährmann zugehört, was er den Gästen so erzählt, und hat jetzt eine Fährfahrt der besonderen Art, und zwar auf Seite 126. Eine zehnköpfige Damenrunde auf Wandertag begehrt, übergesetzt zu werden. Charmant biete ich jeder Einzelnen die Hand und teile die Plätze zu. Zwei können vorn in der Mitte sitzen, die anderen bitte immer eine links, eine rechts auf der Bank Platz nehmen. Heiter steigt Wanderin für Wanderin hinzu. Eine von ihnen hört nicht auf mich. Schwungvoll lässt sich die Inhaberin eines systemrelevanten Körpervolumens auf der falschen Seite nieder. Die ungleiche Gewichtsverteilung versetzt die Fähre ins Schwanken. Die fröhliche Runde jucht. Kann die Fähre umkippen? Das kommt drauf an. Ist bisher nur zweimal passiert. Aber aller guten Dinge sind drei. Wir legen ab. Heute ist so herrliches Wetter und Sie sind so gut in Stimmung. Trällern Sie doch mal ein Liedchen, meine Damen. Ich muss nicht lange bitten. Der Frauenchor setzt ein. Jetzt fahren wir übern See, jetzt fahren wir übern See. Jetzt fahren wir übern See, jetzt. Sehr schön, Mensch, und das auf der Buchmesse. Alle fangen an zu schunkeln und im Takt mitzuklatschen. Mit einer hölzernen Wurzel, 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 mit einer hölzernen Wurzel, ein Ruder. Ja, wunderbar. Wir können danach gleich einen Chor gründen. Die Dame hinter mir ändert den Liedtext. Mit einem jungen Fährmann, 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 mit einem jungen Fährmann, den gucken wir gern an. Sie klatscht dabei abwechselnd in die Hände und auf meinen Hintern. Brigitte, was soll der junge Mann denn von uns halten? Du hast doch schon wieder viel zu viel Sekt getrunken. Na und, Lotti, du bist nur neidisch, weil du da hinten sitzt und nicht rankommst. Alle, die im Sportverein sind oder in irgendeinem Verein, kennen das sicherlich mit den Sektgeschichten, ne? Ein Mann im Einerkajak stoppt seine Fahrt. Oberkörperfrei legt er das Paddel vor sich ab. Da sich das Stahlseil vor ihm aus dem Wasser hebt, will er die Fähre passieren lassen. Brigitte und ihre Kameradinnen winken ihm zu. Schnittiges Boot, töne ich. Mit Spritzdecke. Zeigen Sie den Damen doch mal eine Eskimo-Rolle. Ohne mit der Wimper zu zucken, kippt der Wassersportler nach rechts, taucht ab und lässt sich nach einer geschmeidigen 360-Grad-Drehung vom begeisterten Publikum huldigen. Hier bekommt man was geboten, oder? Rufe ich meinen Gästen zu. Die Stimmung ist am Brodeln. Das nächste Lied wird angestimmt. Na, welches? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. 5 Meter vorm Ufer halte ich die Fähre an. 2 Fahrradfahrer haben den roten Pfeil nach unten geklappt und warten auf ihre Überfahrt. Sie beobachten uns. Weitere Menschen sind auf dem Weg runter zum Juwelin. Ich kann sie nicht sehen, höre aber ihre sich nähernden Stimmen durch den Wald hallen. So, jetzt kommt das Wichtigste. Ohne Entlohnung lässt der Fährmann keine Frau von Bord. Brigitte wacht über die Gemeinschaftskasse. Mit einem Strahlen im Gesicht bezahlt sie und überreicht mir 5 Euro Trinkgeld. Ich bedanke mich. Jederzeit gerne wieder, junger Mann. Es war uns ein Vergnügen. Gackernd betreten sie das Festland und marschieren hoch zum Hollerkamm. Also den hätte ich auch in Naturalien bezahlt, vernehme ich Brigitte in der Ferne scherzend. Ja, wer mehr über Brigitte und Lisa und den Fährmannsanwärter erfahren möchte, macht es wahr und legt um das Lesezeichen ein Buch, und zwar dieses. Gibt es, glaube ich, in der Bibliotheksbuchhandlung, ansonsten am Magdeburg-Stand haben wir eventuell auch noch ein paar. Da bin ich auch gleich, falls noch jemand Fragen hat. Ansonsten bedanke ich mich für das zahlreiche Erscheinen, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Buchmesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie mich weiter. Ansonsten behalten Sie es bitte für sich. Ich lese heute nochmal. Oh, danke, danke. Und falls jemand es empfehlen möchte, oder ich lese nochmal 16 Uhr am Magdeburg-Stand und morgen um 11 Uhr irgendwo anders auf der Leipziger Buchmesse. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.